Hey Sidonia, willst du noch Kaffee?
Nein, Kollege, wir sind schon live.
Okay, also Jingle. Hallo, hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Studio oder bei Info Lora am Mittwoch. Es ist Mittwoch, der 31. Mai 2023, 18 Uhr und wir freuen uns ganz fest heute auf die Infosendung. Heute mal ein bisschen in anderer Konstellation. Der liebe Noah konnte leider heute nicht dabei sein. Dafür habe ich eine Freundin von mir aus dem Freitags-Info mit am Start. Sag doch mal kurz Hallo, Sidonia.
Hallo. Ich freue mich, am Mittwoch hier zu sein, aber ich habe auch ein bisschen Respekt vor eurer Arbeit am Mittwoch. Du und Noah macht das sehr gut.
Ja, ich freue mich ganz fest, dass wir das heute zusammen machen können. Mhm. Und wir haben auch ganz viel vorbereitet. Sidonia, möchtest du uns einen kleinen Überblick geben, was wir in der nächsten Stunde so vorhaben?
Mhm. Gerne. Am Anfang, das ist vielleicht so ein bisschen eine Rubrik, die wir jetzt aus dem Freitag hier mit rübernehmen, dieses Gedenken und Erinnern. Wir gedenken nämlich heute an 10 Jahre Gezi und den damit verbundenen Widerstand gegen Erdogan. Weiter erinnern wir an die sogenannten Opernhauskrawalle in Zürich, die auch einiges mit der Gründung von Radio Lora zu tun haben. Heute ganz oben auf der Tagesordnung ist natürlich die Urteilsverkündung von Lina E. und von ihren Genossen. Das Urteil wurde heute Morgen gesprochen, wobei Lina E. zu 5 Jahren und 5 Monaten Haft verurteilt wurde. Was das für eine antifaschistische Bewegung heißt, versuchen wir heute ein wenig zu besprechen. Dann berichten wir Updates aus Mehmur, wo die irakische Armee versucht, das kurdische selbstverwaltete Camp einzuzäumen. Der Widerstand lebt auch dort. Weiter aus Basel. Eine Polizeistation wurde mit Farbe angegriffen und dann berichteten wir über den 11. Feminizid in der 22. Kalenderwoche dieses Jahres. Dann werfen wir auch noch einen Blick in die Antira-Wochenschau, die jede Woche veröffentlicht wird, und schließen dann mit einer ziemlich ausführlichen Agenda. Genau.
Super, toll. Danke vielmals für diesen Überblick. Mhm. Und ich denke, wir machen gar nicht mehr lange und wir starten gleich mit diesem ersten Gedenktag. Mhm. Und zwar haben wir ja auch schon am Montag berichtet und ihr habt das sicher alle auch bereits mitbekommen. Als aufmerksame Radio Lora-HörerInnen. Am Sonntag hat sich die Stichwahl in der Türkei ereignet und herausgegangen ist Recep Tayyip Erdogan als weiterer Präsident der Türkei. Und in diesem Zusammenhang möchten wir aber an Widerstand gegen den türkischen Staat und dessen Präsidenten Erdogan erinnern mit den Gezi-Protesten, die nämlich sich vor 10 Jahren ihren Lauf genommen haben. Und zwar vor 10 Jahren begann mit dem Protest gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem Gelände des Gezi-Parks am Taksim in Istanbul eine Rebellion, die weite Teile der Gesellschaft umfasste und als Gezi-Aufstand weltweit bekannt wurde. Die lokalen Proteste weiteten sich schnell zu einer landesweiten Widerstandsbewegung gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aus. Die Protestwelle begann am 28. Mai 2013 und wurde nach Monaten blutig niedergeschlagen. 11 Menschen starben, tausende weitere wurden verletzt. Gezi wurde zum Synonym für eine junge Demokratiebewegung in der Türkei und war gleichzeitig auch ein Meilenstein für die Entstehung der Vereinten Revolutionsbewegung der Völker, HBDH. Das Exekutivkomitee der HBDH erklärt 10 Jahre nach Beginn des Gezi-Aufstandes, Zitat: So wie das Wachstum der Gezi-Revolte trotz Massaker und heftiger Angriffe nicht aufgehalten werden konnte, ist auch heute kein Angriff stark genug, um die aufgestaute Wut zu stoppen, die sich in einer Rebellion entlädt.
Gut, danke. Ich mache weiter mit dem zweiten Erinnern. Gestern hat der graue Block in Basel getwittert, Zitat: Heute vor 43 Jahren war der Start zu den sogenannten Opernhauskrawallen in Zürich. Es fing mit einer kleinen Demo vor dem Opernhaus an und breitete sich schnell auf die ganze Innenstadt aus. Viele von uns wurden damals politisiert. Wer von euch erinnert sich? Zitat Ende. Diesen Tweet nehmen wir heute zum Anlass, um uns an eben jene Jugendunruhen in Zürich zu erinnern, bei denen Radio Lora auch als Produkt
hervorgegangen ist.
Das Sozialarchiv schreibt dazu: Am Abend des 30. Mai 1980 versammelten sich mehrere hundert Jugendliche vor dem Zürcher Opernhaus im Protest gegen die Kulturpolitik der Stadt Zürich. Die Stadtregierung hatte kurz zuvor einen Kredit von 60 Millionen Franken für die Sanierung des Opernhauses bewilligt, jugendliche Forderungen nach alternativkulturellen Angeboten jedoch abgelehnt. Im Verlauf der Demonstration, zu der sich am späteren Abend Besucherinnen eines Bob Marley-Konzerts dazugesellten, schlug der Protest in Zusammenstöße um. Die Demonstrierenden warfen Bretter, Farbbeutel und Eier gegen die Polizei. Diese antwortete mit dem Einsatz von Gummischrot und Tränengas. Bis in die Morgenstunden hinein kam es dann rund ums Bellevue zu Randalen. Der sogenannte Opernhauskrawall bildete den Auftakt zu einer 2 Jahre dauernden widerständigen Phase, die geprägt war von immer wieder ausartender Polizeigewalt und Straßenprotesten. Auch neue Formen kultureller und politischer Manifestationen rund um das autonome Jugendzentrum. Die AJZ, also das Autonome Jugendzentrum an der Limmatstraße, wurde dann aber im Frühling 1982 abgerissen. So erfüllten sich in den folgenden Jahren doch zahlreiche kulturpolitische Forderungen dieser Jugendbewegung. Unter der Ägide des neuen Stadtpräsidenten Wagner verzehnfachte sich bis 1990 das städtische Budget für Alternativkultur. In rascher Folge öffneten das Kulturzentrum Rote Fabrik, das Kanzleizentrum, das Theaterhaus Gessnerallee und das Jugendkulturhaus Dynamo. Als kulturelle Spin-offs des AJZ etablierten sich das Programm Kino Xenix und der Sender Radio Lora.
Juhu!
Yes. 43 bis 40 Jahre danach gelten Forderungen nach autonomen und kulturellen Räumen heute sowieso auch immer noch, gerade nach dem Abriss vom Kochareal. Und Radio Lora als Produkt eben dieser widerständigen Phase in der Stadt Zürich lässt uns aus dem Studio natürlich auch an unser 40-jähriges Jubiläum denken. Du hast vorher schon Juhu gesagt. Auf weitere 40 Jahre in dem Fall. Und an dieser Stelle trotzdem nochmal ein Aufruf für unser Crowdfunding, für einen eigenen Studiobus. Um weiter fleißig von der Straße für die Straße berichten zu können, brauchen wir einen Studiobus, der uns erlaubt, mega nah am Geschehen dran zu sein. Und deswegen gilt der Aufruf noch immer, unter diesem Crowdfunding zu spenden. Und es gibt da mega viele coole Goodies, die man sich erwerben kann.
Ja, also ich glaube, es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen. Es gibt wirklich ganz tolle Goodies, sei es von irgendwelchen Merch, Cappies, T-Shirts, Hoodies, alles Mögliche, um euch auch der Radio Lora auf die Straße zu tragen, in Kleiderform. Aber ihr könnt euch auch wünschen, dass wir irgendwelche Grüße senden, Sendungen gestalten nach euren Wünschen. Ihr könnt ins Studio kommen, auch um einen super herzigen Nacht. Oder ihr könnt auch eine Radio Lora Aktie kaufen, wenn ihr
für
ganz viel Geld...
Für 2000 Franken, glaube ich.
Ja, yes. Wenn ihr nicht ganz 2000 Franken auf der Seite habt und trotzdem spenden möchtet, dann unbedingt Crowdfunding da etwas geben oder auch einfach Mitgliederbeiträge abschließen. Das wäre natürlich auch super toll, damit sich das Radio Lora weitere finanzieren kann. Und
weitere 40 Jahre halten kann.
Ja, der Studiobus, ihr denkt, wir haben ja schon einen. Das stimmt eben nicht ganz. Wir leihen den immer aus von einer Person, die uns das ganz nett ermöglicht. Aber es wäre natürlich super toll, wenn wir einen eigenen Bus hätten und den wirklich auch, dann könnten wir noch besser, noch öfters, noch einfach berichten von der Straße für euch, von der Straße ins Wohnzimmer, dann seid ihr immer top informiert, Radio Lora, immer und überall. Und dazu haben wir auch einen super Jingle vorbereitet, um da für unser Crowdfunding ein bisschen Werbung zu machen. Schaut da unbedingt mal vorbei auf studiobus.lora.ch und der Jingle, der gefällt mir eben super gut. Ich mag die Musik wirklich.
Kennst du das Bild? Die Straße voll kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lora-Bus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzuschaffen mit eingebautem Studio. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt zu teilen.
So, nach diesem Lieblingsjingle von Yannick machen wir weiter mit den Kurznachrichten von heute und wir fangen direkt an mit dem aktuellsten.
Auf das ihr alle gewartet habt wahrscheinlich auch.
Genau. Es geht um das Urteil im Prozess Antifa Ost, das nämlich heute Morgen gefällt wurde. Genau. Heute wurde das Urteil gegen die vier Angeklagten im sogenannten Antifa-Ost-Verfahren verkündet. Lina E. und drei ihrer Genossen werden 6 gewalttätige Übergriffe auf Nazis und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Trotz schlechter Beweislage und wilder Mutmaßungen auf Seite der Anklage wurde Lina E. nun zu mehr als 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Ihre Genossen erhielten Strafen zwischen 2 und 3 Jahren Haft. Genau. Dieses harte Urteil zeigt, was eigentlich schon von Anfang klar war, nämlich, dass der ganze Prozess politisch motiviert ist. Das Ziel der Staatsanwaltschaft und des Gerichts ist es, antifaschistische Organisierung zu attackieren. Damit bereiten sich Justiz und Regierung auch darauf vor, größere soziale Proteste, die durch die wirtschaftliche, soziale und ökologische Krise ausgelöst werden, zu unterdrücken. Angesichts des Aufstiegs der Rechten und der Zunahme staatlicher Repression gegen Linke, Gewerkschafterinnen und KlimaaktivistInnen in Deutschland wie auch international ist es nötig, uns dagegen zu organisieren. Und Halle und Hanau beispielsweise zeigen uns, dass auf den Staat kein Verlass im Kampf gegen Rechts ist. Der NSU wurde vom Verfassungsschutz finanziell unterstützt. Polizei und Bundeswehr sind von faschistischen Zellen durchzogen. Die rassistische Gewalt durch die Polizei im Inland und die imperialistische Gewalt der Bundeswehr im Ausland sind systematisch. Zuletzt haben wir in Spanien gesehen, dass der Reformismus die Rechte nicht besiegen kann, sondern sie eher noch bestärkt. Was wäre da die einzige Antwort? Wie geht es da weiter?
Du fragst mich da Sachen.
Da eigentlich.
Ja, die einzige Antwort ist der Aufbau, wenn wir das so schön. Der einzige Aufbau, Antwort ist der Aufbau einer starken, vom Staat unabhängigen Bewegung, die sich den Rechten auf der Straße, in den Betrieben, Schulen und Universitäten entgegenstellt. Und eine Antwort der ArbeiterInnen und der Jugend auf die Krise und die kommenden Kriege zwischen den Großmächten bietet. An Lina E. wurde ein Schauprozess gegen uns alle AntifaschistInnen durchgeführt, bei welchem sie am Ende ein härteres Urteil als Mitglieder des NSU bekommen hat. Auf welcher Seite der Staat und die Justiz stets stehen, sollte spätestens jetzt für wirklich alle hoffentlich klar sein. Nicht unerwähnt wollen wir auch die Rolle der Medien lassen. Die Sensationsgier, mit der der Gesellschaft ein asymmetrisches Bild von linker versus rechter Gewalt mit einer überspitzen Berichterstattung zu Lina E. vermittelt wurde, ist etwas, das uns wie hier bei einem sächsischen Nachrichtendienst, die Lina E. schon im Vorhinein als mutmaßliche Linksterroristin bezeichnet. Wir haben uns das heute Morgen auch gegeben. Möchtest du noch sagen, von wo wir diesen Artikel haben, einfach so für Transparenz?
Ja, das ist von Klasse gegen Klasse. Und genau, also ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf die Rolle der Medien eingehen. Oder so diese Umkehr, dass da plötzlich von einem Tag X gesprochen wird, auf den sich Antifaschistinnen vermeintlich vorbereiten, dass irgendwie so sehr viele, so von der Sprache wird sehr viel umgedreht, die man eigentlich auf faschistische Vereinigungen verwenden könnte. Und dass da im Vorhinein schon von Linksterrorismus und irgendwie irgendwelchen Tag Xs gesprochen wird, ist schon irgendwie krass. Mhm. Genau, nach dieser kurzen Zusammenfassung über den heutigen Urteilsverkündungstag möchten wir noch auch auf den Kronzeugen eingehen. Der heißt nämlich Johannes Domhöfer und er wurde zuvor, also war Teil einer linken Bewegung oder Teil der Szene und wurde aufgrund von sexualisierter Gewalt dann verstoßen und lieferte den Behörden jetzt in Bezug auf diesen Prozess alles Mögliche an Informationen, hat so die Ermittlungen gegen Lina E. und ihre Genossen vorangetrieben. Ihm selbst war unter dem Paragraphen 129 auch Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Mittlerweile wurde er von diesen Anklagen aber freigesprochen.
Ja, das mit diesem Paragraphen 129, das ist ja irgendwie eine ganz spezielle Sache, mhm, oder irgendwie auch wirklich verwirrend, oder wir haben jetzt, das ist schon oftmals vorgekommen, auch in den letzten Tagen. Es ist ja nicht nur Lina E., die in diesem Paragraphen 129, der ihr vorgeworfen wird. Letzte Woche waren diese Razzias gegen AktivistInnen, die letzte Generation. Und auch mit diesen, er wird auch rege verwendet, um kurdische so AntifaschistInnen zu kriminalisieren, einfach dieser Vorwurf der kriminellen Vereinigung, unter dem kann irgendwie sehr viel gefasst werden und es ist irgendwie bezeichnend, dass eben sehr viel linker Aktivismus unter diesem gefasst wird und wenn es dann irgendwie um rechte faschistische Vereinigungen geht, dann schauen die deutschen Behörden irgendwie nicht mehr so genau hin plötzlich. Mhm. Man kann sich fragen, woran das liegen könnte. Das können wir auch irgendwie offen lassen, aber so mit der Anmerkung, dass ja auch immer so diese, das haben wir auch schon angesprochen, diese rechten Zellen innerhalb der Polizei beispielsweise oder so, auch raufende aufgedeckt werden und wurden. Und das möchte ich euch nachher noch heraussuchen. Es gibt nämlich von AntifaschistInnen eine Initiative, eine Webseite, wo genau eben so rechte Strukturen innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden aufgezeigt werden und so zusammengefasst. Das ist wirklich eine super eine Studie eigentlich, so ein Buch, das herausgegeben wurde. Mhm. Wir waren aber beim Paragraph 129 und wir haben uns da so ein bisschen schlau gemacht, oder?
Soll ich das mal so ein bisschen ausbreiten? Du kannst dann einsteigen oder umgekehrt?
Ja, machen wir das so, finde ich super.
Gut, Also der Komplex Antifa Ost ist nach diesen Urteilen gegen Lina E. und ihre Genossinnen natürlich noch nicht vom Tisch. Viele weitere Anklagen gegen Antifaschistinnen aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland stehen an. Dies auch aufgrund der umfassenden Ermittlungen und eben vor allem auch wegen diesem Kronzeugen Johannes Domhofer. Er wird hier als Schoßhund des Staates bezeichnet. Genau, er hat ihnen Grundlagen für alles geliefert, was sie von ihm wollten, ob es nun der Wahrheit entspricht oder nicht. Viele in den letzten Jahren aufgekommene Verfahren und Ermittlungen stehen zumindest für die Verfolgungsbehörden im Zusammenhang mit dem Antifa-Ost-Verfahren und werden, wie dieses auch unter Nutzung des Paragraphen 129 geführt. Dass dieser Paragraph mittlerweile auch in der bundesweiten Öffentlichkeit behandelt wird, hat aber vor allem damit zu tun, dass seit Dezember letzten Jahres sogar gegen die letzte Generation nach diesem Paragraphen ermittelt wird. Und eben letzte Woche auch diese Razzien, über die wir auch berichtet haben. Genau. Dringend ist es daher an der Zeit, sich mit diesem Paragraphen und seinen Folgen auseinanderzusetzen, weil er halt immer wieder verwendet wird, um da Repression auszuüben. Und das zeigt auch ein Blick in die Historie des Paragraphen. Er war eigentlich nämlich genau dafür, also die Verfolgung von linken Bewegungen, schon immer vorgesehen. 1871 zum Beispiel, zum ersten Mal, als der Paragraph 129 zur Bekämpfung der ArbeiterInnenbewegung genutzt wurde, auf Basis eines preußischen Paragraphen. Genau, und diese Geschichte zieht sich bis heute durch. Es wird auch immer von organisierter Kriminalität gesprochen, wenn vom Paragraph 129 gesprochen wird. Tatsächlich hat sich der Hauptfokus der Anwendung des Paragraphen aber so gut wie nicht verändert. Bis heute sind es vor allem linke und sozialistische Bewegungen und Gruppen, die mit diesem Paragraphen bedroht und nach diesem verurteilt werden. Für die Behörden ist er tatsächlich ein sehr praktisches Werkzeug, um gegen politische Gruppen zu arbeiten. Zum einen klingt er sehr böse und auch die Paragraphen 129a und b, Bildung terroristischer Vereinigungen und kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland, helfen den Behörden, die vermeintliche Gefährlichkeit der jeweiligen Gruppen in den Vordergrund zu stellen. Zum anderen ermöglicht der Paragraph aber auch den Behörden umfassende, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ziemlich wichtig ist zu erwähnen, zum anderen ermöglicht der Paragraph den Behörden umfassende Überwachungsmaßnahmen zu nutzen, wie Observation, Online-Überwachung oder das Abhören, Telekommunikation. Ein jüngstes Beispiel für die Ausmaße dieser Überwachung zeigt das Beispiel einer kurdischen Familie in Duisburg. Da hat die Polizei wegen 129b, also Paragraph 129b, gegen den Vater der Familie ermittelt und dann wenige Tage später das Haus der Familie mit Hunden etc. gestürmt. Genau. Logischerweise ist der Paragraph nun zu einem der berüchtigsten Paragraphen geworden, mit denen der Staat hantiert. Und seine Erweiterung hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Und die Fälle, in denen er angewandt wird, werden zunehmend absurd. Schon bevor er eben gegen die letzte Generation ins Feld geführt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zeit reicht, um da noch mega in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, wir fügen den Link zu diesem Artikel, den wir genutzt haben für die Recherche hier, in die Beschreibung der hochgeladenen Sendung.
Ja, das finde ich eine gute, gute Idee. Aber ich glaube, wir können trotzdem noch ein bisschen weitermachen, weil wir haben trotzdem noch eine Stunde zu füllen.
Okay, das stimmt. Gut, also dann zurück zum Paragraphen 129. Müsstest du
oder vielleicht können wir den Schluss noch vorlesen. Oder dann haben wir so einen kleinen Abschluss. Genau. Würde ich meinen.
Ja, ist doch super.
Okay.
Mhm.
Dann, also, Diese Fragen werden sich erst in der Zukunft beantworten, doch sollten wir
also diese Fragen nach, wie jetzt dieser Paragraph 129 so weiter benutzt werden kann, um eben gegen linke Bewegungen vorzugehen, weil es ja ziemlich, also das, dieser ganze Lina E-Prozess war ja ein Schauprozess, der einschüchternd wirken soll.
Ja, und so Fragen. Linke antifaschistische Politik einfach mal so im Vorhinein einfach also zu kriminalisieren, ja, was ja extrem an sich eigentlich eine Top-Sache ist, ja, würde ich mal meinen. Also eben diese Fragen, wie sich das weiterentwickeln wird, sind erst noch in der Zukunft logischerweise zu beantworten. Doch sollten wir uns schon jetzt mit den beschriebenen Problemen beschäftigen, um uns entsprechend vorbereiten zu können. Dass die Verfolgungslust und die Missachtung vor den Grundrechten hoch ist, zeigt auch das Vorgehen bezüglich der angekündigten Demonstration am Samstag. Nicht nur wurde am Dienstag angekündigt, alle Versammlungen, die nach Mittwoch für das Stadtgebiet Leipzig angemeldet werden und im Zusammenhang mit dem Urteil von Antifa Ost Prozess stünden, also mit Lina E., zu verbieten, all diese Anmeldungen, sondern es wurde am Dienstagabend genauso bekannt, dass die Tag-X-Demo verboten werden soll und der Bescheid erst am Donnerstag, also zwei Tage vor der Demo, zugestellt werde. Eine gerichtliche Auseinandersetzung soll durch diese kurze Frist erschwert bis verhindert werden. Grundgesetz und Rechtsstaat lassen sich grüßen, lassen grüßen, sie haben immer nur unter der Voraussetzung existiert, dass sie dem Staat nicht hinderlich werden.
Ich möchte noch ganz kurz, glaube ich, das, was Simin Javabre geschrieben hat, zusammen also vorlesen, weil es ziemlich gut, ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Ende.
Ja, unbedingt, findest ja. Findest
du gut? Okay. Wir haben kurz vorher noch über diese Rhetorik gesprochen, die in den Medien verwendet wurde im Zusammenhang von diesem Prozess. Und Simin Javabre schreibt hier, sie ist Abolitionistin und Politologin und auch Teil von Migrantifa Berlin. Sie schreibt heute Morgen, Zitat: Hier wurde eine junge Studentin Mitte 20 für 2,5 Jahre ohne Prozess in den Knast geschickt, weil sie vermeintlich Nazis verprügelt hat. Jetzt heute ein Urteil mit 5 Jahren für sie. Auch wenn durchaus klar ist, dass der liberale Rechtsstaat grundsätzlich im Sinne einer Klassenjustiz praktiziert, stellt das ein anderes Eskalationsniveau dar, das im Lichte aller aktuellen Kriminalisierungen gesehen werden muss. Lina E. wird hoch abgesichert wie eine Terroristin vorgeführt und in deutschen Medien heißt es, man müsse die ganze linke Szene auseinandernehmen. Antifa Ost nicht nur zu, das Antifa Ost könnte nicht nur zu dritt gewesen sein, die linke Szene hätte einen Tag X, gegen den es zu arbeiten gelte, etc. Eine linke Rhetorik, die sonst gegen Nazis und beispielsweise das NSU-Netzwerk genutzt wird, der NSU war obviously nicht zu dritt, Rechte bereiten sich auf einen Tag X vor und so weiter, wird hier bürgerlich aufgenommen und komplett gegen einen selbst gedreht und zum Prozess gemacht. Als würden wir nicht im postfaschistischen Deutschland leben, als hätte die Rote Armee nicht Deutschland befreit und Nazis getötet, als würden nicht dieselben PolitikerInnen während den Anfängen skandieren, während wir Nazi-Anschlag nach Nazi-Anschlag zählen. Das hat Simin Javabre geschrieben und wir beenden jetzt diese Nachricht zum Urteil gegen Lina E. natürlich mit Solidaritätsgrüßen und spielen euch noch die Worte von Esther Bejarano vor.
Wer ist Esther Bejarano?
Sie ist Antifaschistin und auch Holocaust-Überlebende.
Also sie sagt:
Wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen.
Also, wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen. Das sind doch mal Worte, mit denen wir dieses ganze Urteil von Lina E. und diesen Prozess und auch diese, ja, auch noch so Einordnung des Paragraphen 129 beenden können. Mhm. Wir locken mal ein bisschen auf und hören ein wenig Musik. Mhm. Wir hören Bala Ben von Kategorik, das ist eine Schweizer Rapperin.
Voll.
Ich mag sie sehr.
Ich auch.
Dann machen wir das so, hä?
voll. Jetzt noch der Esther Bejarano.
Die Esther, die läuft noch. Entschuldigung, ich bin wieder mal am Technik machen. So,
yes. Jetzt. Okay, enjoy.
Ballerpen, Kategorie.